Unter Schizophrenie versteht man im Allgemeinen den Überbegriff für eine Gruppe psychischer Störungen, die im Grunde unterschiedlich aussehen können. Zur wohl bekanntesten Form der Schizophrenie, der paranoiden Schizophrenie, zählen Störungen in der Wahrnehmung, Wahnvorstellungen sowie Halluzinationen. Anders sieht es aus mit der hebephrenen Schizophrenie, bei der es zu kognitiven Einschränkungen wie gedanklicher Zerfahrenheit und Problemen mit der Sprache kommt. Bei der dritten Form, der katatonen Schizophrenie, stehen wiederum motorische Störungen im Vordergrund, sowie etwa Bewegungsstarrheit. Klassifiziert wird Schizophrenie genauso wie andere psychotische Störungen auch nach der International Classification of Diseases. Demnach muss für eine Diagnose mindestens eins der dort angeführten Merkmale erfüllt sein, wie etwa Gedankenlautwerden oder Eingebung, Verfolgungs- oder Vergiftungswahn oder fehlende körperliche Autonomie. Stellt sich dann doch die Frage, ab welchem Schwellenwert man Symptome ernst nehmen und sich professionelle Hilfe holen sollte. Dazu sagt Katharina Müller aus der psychiatrischen Ambulanz der Universität Bielefeld:
Wenn sich das festsetzt, die Diagnosekriterien sprechen von einem Monat Dauer, dass das halt ständig da ist. Wenn ein Betroffener sich gar nicht mehr distanzieren kann von so einer Idee, ich werde verfolgt, sondern da einfach 100% überzeugt ist. Oder wenn Halluzinationen einfach so stark sind, dass man wirklich nicht mehr eine Chance hat zu unterscheiden, was ist echt, was ist nicht echt. Oder ne, manche Betroffenen hören auch Stimmen, die sie anhalten dazu, was Gefährliches zu tun. Deswegen ist es immer so schwierig zu sagen, was ist die Schwelle, aber im Grunde sobald jemand anfängt, darunter zu leiden.
Nun ist wahrscheinlich keine Frage innerhalb der Psychologie kontroverser als die, welche möglichen Ursachen es für Psychosen gibt. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht, auch wenn es einige Faktoren gibt, bei denen Experten sich ziemlich sicher sind. Man nimmt jedoch ein Zusammenspiel von genetischen, biografischen und Umweltfaktoren an. Also gibt es einige Risikofaktoren, die sich auf die Empfindsamkeit gegenüber Innen- und Außenreizen beziehen. Demnach steigt das Risiko der Erkrankung bei geringerer Toleranz gegenüber Stress wie Belastung. Umweltfaktoren finden sich zum Beispiel innerhalb der Erziehung wieder. Hier besteht die Annahme, dass spezifische Beziehungs- und Kommunikationsmuster eine Erkrankung zumindest begünstigen können. Wenn Bezugspersonen widersprüchliches Verhalten aufweisen, also zum Beispiel auf verbaler Ebene Inhalte vermitteln, die nicht mit ihrem Verhalten übereinstimmen, kann es zur Überforderung des Kindes kommen. Zu den biochemischen Ursachen zählen Ungleichgewichte bei Stoffwechselvorgängen im Gehirn. Bestimmte Botenstoffe, wie zum Beispiel Dopamin, sorgen dabei für Störungen in der Informationsverarbeitung. Aber wie nehmen Betroffene ihre Erkrankung selber wahr und wer gibt erfahrungsgemäß den Anstoß für eine Behandlung?
Die Betroffenen merken schon, dass was nicht stimmt häufig, weil wenn sie sich vorstellen, sie hätten plötzlich Wahnvorstellungen. Wahnvorstellung bedeutet halt, sie haben eine hundertprozentige Überzeugung, dass das so ist, wie sie das wahrnehmen. Sie verstehen nicht warum, sie hören nur irgendwelche Stimmen zum Beispiel und dann fangen sie halt an, überall misstrauisch zu sein, weil sie halt dieses bestimmte Gefühl haben, dass irgendwas nicht stimmt, aber sie würden nicht auf die Idee kommen, dass das eine psychische Erkrankung ist, weil es sich ja zu 100% wahr anfühlt. Die Betroffenen merken in aller Regel nur, dass sie unglaublich viel Angst haben, deswegen häufig kommen dann eher die Leute von außen, die sagen, du, vielleicht müssen wir da was machen.
Wenn der Betroffene somit den Schritt getan hat, sich in Behandlung zu begeben, kommt zunächst ein ärztlicher Teil, nämlich eine psychiatrische Medikation. Mittels Medikamenten, sogenannten Neuroleptikern, wird auf biochemische Vorgänge im Gehirn Einfluss genommen, um unter anderem den Dopaminhaushalt wieder einzudämmen. Somit können Symptome wie Halluzinationen, Wahn- und Denkzerfahrenheit eingedämmt werden und eine zu intensive Aufnahme von Innen- und Außenreizen wird gehemmt. Im zweiten Teil versucht man dann Risikofaktoren auf verschiedenen Ebenen zu verringern. Meistens zielt dieser Teil auf die Lebensbedingungen des Betroffenen ab. Ziel ist es, äußere Stressfaktoren zu verringern. Dies kann zum Beispiel den Wechsel des Arbeitsplatzes oder Distanz zu Leuten bedeuten. Aber nicht nur der Betroffene selbst muss über seine Lebenssituation aufgeklärt werden, sondern auch das nähere Umfeld. Darüber hinaus können kognitive Einschränkungen, wie zum Beispiel Aufmerksamkeitsdefizite und soziale Kompetenzen, trainiert werden, wenn Konflikte vermehrt zu Stresssituationen führen. Welches Behandlungsziel kann also realistischerweise erstrebenswert sein?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie der bisherige Verlauf war. Es gibt tatsächlich Patienten, die nur einzelne Episoden haben und dann kriegen sie das gut in den Griff. Bei Betroffenen, die schon ganz viele Episoden hatten, geht es häufig eher um das Management von den Episoden. Da ist, wie gesagt, das Ziel dann häufig eher, die Symptome zu managen, die man noch hat und zu verhindern, dass man die nächste Episode bekommt.
Eine Behandlung ist aber zwingend dafür, dass Betroffene mit ihrer Erkrankung gut leben können.
So oder so ist es eben was häufig ohne Medikamente nicht weggeht oder nur nach deutlich längerer Zeit und dann eben auch so viele Kollateralschäden macht. Also wenn sie sich zurückziehen, weil sie so viel Angst haben und nicht mehr zur Arbeit gehen, dann verlieren sie ihre Arbeitsstelle. Wenn sie allen Leuten vorwerfen, die würden sie verfolgen, die wären gegen sie, die würden mit wem zusammenarbeiten, verlieren sie ihren Freundeskreis. Und auch da, das geht halt oft nicht einfach so weg, sondern oft geht es nur mit Medikamenten weg oder deutlich schneller weg.